Symbole erkennen von Bruder Oliver Wiesmann. Egal welcher Zukunft die Freimaurerei entgegengeht, Symbole begleiten den Einzelnen auf seinem Weg. Zukünftiges bewegt umso mehr, wenn Änderung und Wandel anstehen. Leben ist Bewegung. Die Freimaurerei und ihre Symbole sind zeitlos. Die Kunst, diese Symbole zu beleben, vermag aus einem rauen Stein einen Fels in der Brandung entstehen zu lassen. Daher nannte man sie auch die königliche Kunst. Sie öffnet dem Lehrling weit ihre Pforten. Den letzten Weg zu ihr hin gilt es meisterlich zu überwinden. Symbole weisen den Weg. Diese Symbole sind unsichtbar und nur intuitiv zu erfassen. Die freimaurerische Kunst lehrt, Symbole von Symbolen zu unterscheiden. Mit Worten lässt sie sich nur umschreiben oder andeuten. Im 16. Jahrhundert nannte man sie auch Philosophia perennis, lateinisch immerwährende ewige Weisheit. Gottfried Wilhelm Leibniz, er lebte von 1646 bis 1716, sah in ihr eine universelle wissenschaftliche Formalsprache, eine Universalsprache. Und Hermann Hesse, der von 1877 bis 1962 lebte, skizzierte sie im Glasperlenspiel. Eine gewisse Kunstfertigkeit lässt sich dadurch erwerben, dass man ihre Gesetzmäßigkeiten erkennt und anwendet. Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Durch das Prinzip Freiheit entwickelt sich schließlich ein Freimaurer zum Menschen, ganz im Sinne der Zauberflöte. Er ist Prinz, mehr noch, er ist Mensch. Gesetzmäßigkeiten finden sich unter anderem bei der Tafelloge. Schwierige Themen beim Essen zu meiden und stattdessen bewusst dem Smalltalk den Vorzug zu geben, ist eine kulturelle Leistung. Das Gemüt bleibt auf diese Weise ganz auf den Genuss der Speisen konzentriert, was sich förderlich auf deren Bekömmlichkeit auswirkt. Kultiviertes Essen und die sinnliche Genussfähigkeit sind Geschwister der Kunst des Zubereitens von Speisen. Jedwede Kunst beansprucht die volle Aufmerksamkeit für sich alleine. Zwei Künste gleichzeitig bewusst zu genießen, ist nicht möglich. Wie eine echte Dame, so duldet auch die Kunst naturgemäß keine zweite neben sich. Daher räumt der Ästhet einer Kunst Exklusivrechte ein. Mit der königlichen Kunst verhält es sich ganz ähnlich. Der Freimaurer übt sich daher bei der Tafelloge in Achtsamkeit durch Mäßigung. Bei den Logenzusammenkünften verhält es sich wie bei der Ästhetik, also Essen und Ästhetik, weil die Themen Politik und Religion sich vorzüglich eignen, den inneren emotionalen Haushalt hochkochen zu lassen, vermeidet man sie in einer Loge. Eigentlich sollte es vor Ort nie um diese Themen gehen, sondern um den Einzelnen in seinem Bestreben, Mensch zu werden. Schon in der ersten Konstitution der Großloge von England und den daraus resultierenden alten Pflichten, den Old Charges, galt den oben genannten Themen grundsätzlich eine von der Freimaurerei getrennte Behandlung. Diese Vermeidungsstrategie stärkt die Verbundenheit der Brüder untereinander als Einheit hinter den Gegensätzen. Der Besucher einer Loge zeigt sich durch dieses Meiden von religionspolitischen Themen empfangsbereit für das Angebot geistiger Kost, von kostbar, die Voraussetzung für Genuss. Auf dieser Basis kann das Ideal brüderlichen Miteinanders gepflegt und Toleranz zur Tugend werden. Das Neben und Miteinander von zum Teil konträren Meinungen ist durchaus möglich. Längst ist es allgemeiner Sprachgebrauch, dass Freimaurerei keine Religion sei. Doch trifft dies auch auf ihre Symbole zu? Symbole im Mittelpunkt. Den zentralen Mittelpunkt einer freimaurerischen Arbeit bilden ihre Symbole. Während einer Tempelarbeit stellt das Ritual eine bewusst überzogene Realität dar. Nur so wird eine vom Alltag unterschiedene Bühne geschaffen, auf der die Symbole inszeniert, im geistigen Licht betrachtet und reflektiert werden. Dies ist der einzige Moment, in dem der Freimaurer seine Symbole im Sichtbaren bewusst erlebt, in einer vor der Außenwelt geschützten Atmosphäre. Symbole finden sich allerdings auch zentral im Mittelpunkt religiöser Rituale. Die Freimaurerei ist keine Religion, aber auf ihre Symbole bezogen vielleicht doch religiös? Wie kann das sein? Keine Religion, aber religiös? Eine Antwort liegt im Begriff Symbol und ist immanent. Der Ausdruck Symbol leitet sich über das lateinische Symbolum vom altgriechischen Symbolon her, was bekanntlich als Kennzeichen übersetzt wird. Griechischen Bräuchen zufolge brach man beispielsweise einen Ring oder eine Münze in zwei Teile und nutzte die Hälften als Erkennungszeichen. Beim erneuten Treffen setzte man die Teile wieder zusammen, als Beweis oder Passwort. Die Einzelteile ergeben vollständig wieder das Ganze. Vordergründig ist darin eine Verbundenheit zu sehen, hintergründig ein Weltbild. Religiöse Symbole. Die Herleitung von Symbol aus dem Griechischen über das Verb Symbolein zusammenbringen ist vergleichbar mit der Bedeutung des Begriffs Religion aus dem lateinischen Religare, wiederverbinden. Das Wiederverbinden bildet die Bedeutungsschnittmenge zwischen Symbol im Sinne von Zusammenbringen zweier vertraglich gebundener Parteien und Religion im Sinne von Wiederanbinden mit Gott. Die römisch-katholische Kirche leitet das Wort Religion aus dem lateinischen religare, zurückbinden, also Zurückbindung an Gott her. Doch ist diese Betrachtung umstritten. Dem Sprachwissenschaftler Daniel Scholten zufolge stützt sich die römische Kirche in dieser Fragestellung auf ihren Kirchenvater Lactantius, der von 250 bis 320 lebte, der seine eigene Herleitung als Dogma erklärte. Er begründet die Anbindung an Gott durch das sogenannte Band der Pietas. Die protestantisch aufgeklärte Philologie führt ab dem 16. Jahrhundert zunehmend den Ursprung des Begriffs Religion auf das Verb religere, wieder auflesen, sammeln, wickeln, bedenken, beachten zurück und verweist auf Cicero. Bereits 200 Jahre vor Lactantius leitete er Religion als Kompositum von legere ab und meinte, das erneute Lesen und immer wieder erneute Denken sei der Schlüssel, das Religiöse, das Seriöse vom Aberglauben, dem Unseriösen zu unterscheiden. Nach ihm sollten Gebräuche und Zeremonielles immer wieder erneut gelesen und geprüft werden. In den 1970er Jahren entdeckte der Indogermanist und Etruskologe Helmut Rix die Möglichkeit der Sprachvermischung zweier völlig unterschiedlicher Wurzeln und leitete über das griechische Religere von der Ausgangsbasis Religio im Sinne von auf etwas geistig fixiert zu sein her. Scholten zufolge die geistige Fixierung auf etwas, woraus das Handeln und das Denken in gewisse Bahnen gezwungen wird und sich daraus ein gewisses zwanghaftes rituelles Handeln ergibt. Demnach übernahm Lactantius zwar die ursprüngliche Bedeutung von Religio, aber er übertrug sie auf sein Dogma, das er aus der Pietas ableitete. Die Pietas war einst die römische Urtugend. Das alte Rom verstand unter Pietas, zu Deutsch Pietät, Pius, der Fromme, eine Art Vertrag zwischen Gott und dem Menschen. Eine absolute Pflichterfüllung nicht nur gegenüber der Familie, sondern auch die grundsätzliche Achtung und Respektierung sozial höher gestellter Ämter. Die Pietas war die zentrale Vorstellung von der Ehrfurcht gegenüber den Göttern, die Religion, und das Fundament eines hierarchischen Weltbilds, der Politik. Die römisch-katholische Kirche beruft sich heute hierauf. Nach Scholten leitet sich Religion keinesfalls von Religare ab, sondern von Religio im Sinne einer Ausübung gezielten Denkens und Handelns, verstärkt durch Ritualistik. Diese Herleitung ist durchaus mit der Freimaurerei vereinbar. Es bleibt dabei, Freimaurerei ist keine Religion, aber im Sinne einer Ableitung von Religio kann die Freimaurerei durchaus religiös genannt werden. Allerdings lässt sich auch das Wiederverbinden Religare mit der Wortbedeutung Symbol vergleichen. Die königliche Kunst wäre demnach mit den Symbolen im Zentrum der Freimaurerei religiös, aber keinesfalls im Sinne von gläubig. Symbole verbinden. Paulo Coelho lässt in seinem Roman Der Alchemist seinen alten König, der mit der Brustplatte an den biblischen König Melchisedek, Aaron oder Salomon erinnert, die Forderung aussprechen, die zentral ist: Lerne die Zeichen zu erkennen und folge ihnen. Die Symbole der Freimaurerei stehen vor dem historischen Hintergrund mittelalterlicher Kathedralenbauer und werden allgemein gerne als Werkzeuge erklärt und dargestellt. Zwei Arten könnte man grob in der Freimaurersymbolik unterscheiden: traditionelle Symbole und Allegorien. Es steht außer Frage, dass Handwerkszeug für das Bauen mit Stein und Holz im Leben der operativen Baufachleute eine große Rolle spielten und somit symbolisch einbezogen wurden. Die andere Gruppe ist von allegorischer Qualität. Beide zielen auf die Entwicklung von Mensch und Menschheit. Beispielsweise trat zu Beginn des 18. Jahrhunderts in den weiterführenden Graden der Bau des Salomonischen Tempels als allegorisches Motiv hervor. Es gibt aber auch allegorische und symbolische Darstellungen, die mit der Tempelbausymbolik weniger zu tun haben. Der kosmische Darstellungskomplex ist hierfür stellvertretend. Unter den sogenannten drei großen Lichtern verstehen wir heute das Buch des Heiligen Gesetzes mit Zirkel- und Winkelmaß. Nach Zeilemaker Inns wurden früher der flammende Stern gemeinsam mit Sonne und Mond als diese drei Lichter der Freimaurerei angesehen, da in dieser Zeit die Bibel, der Zirkel und das Winkelmaß noch zur Ausstattung des Tempels gehörten. Die kosmischen Symbole Sonne, Mond und Sterne, Meister, werden heute mit den drei Säulen Weisheit, Stärke und Schönheit als kleine Lichter assoziiert. Wenn die Symbole des Himmels und der Erde, Zirkel und Winkel, während einer Logenarbeit zusammengeführt werden, dann entsteht symbolisch das Universum. Neben den symbolischen Werkzeugen der Handwerksgilden und Tempelbauer werden im Folgenden auch die allegorischen Momente der Tempelbausymbolik, unter anderem unter den Begriff des freimaurerischen Symbols, subsumiert. Das System freimaurerischer Symbole kann durchaus probate Hilfestellung geben. Analog steht dafür das Werkzeug. Das Symbolverständnis der königlichen Kunst ist ein tradierter, veritabler Fundus und religiös-philosophischer Schatz, der eine Art archäologischen Einblick in das antike Weltbild gewähren und mittelalterliche Perspektiven einnehmen lässt. Hierdurch können adäquat historische Inhalte und Verknüpfungen wieder greifbar und Sichtweisen verständlich werden. Was sich durch das Wort vielleicht nicht vermitteln lässt, darauf deuten die alten Symbole. Symbole sind demnach von philosophisch-spirituellem Wert. Wie bereits gesehen, bedeutet Symbol zusammenbringen. Wen soll das religiöse Symbol wieder verbinden? Etwas soll zusammengebracht werden, das offensichtlich als passend gesucht werden muss. Kann hierdurch auch der Anschluss an einen weiteren Lebensweg gemeint sein oder das Auffinden des eigenen Weges als eine Art Lebensaufgabe? Allgemein sind die Symbole dem Freimaurer Markierungen in einer noch im Dunkeln liegenden Zukunft, die ihm analog Orientierung im Profanen bieten. Gibt es das Gegenteil von Symbol? Bekanntlich lässt sich auch über das Gegenteil das Wesen einer Begrifflichkeit vermitteln, negative Theologie. Das Gegenteil von griechisch Symbolon wäre demnach Diabolon. Das oppositäre Verb zum griechischen Symbalein zusammenwerfen ist Diabalein, Dia auseinander und Balein werfen, zusammengesetzt zu Diabalein Zerwürfnis stiften. Der altgriechische Diabolos bedeutet wörtlich der Durcheinanderwerfer im Sinne von Faktenverdreher, im Lateinischen Diabolus nach Goethes Faust des Pudels Kern, der plötzlich den Mephisto wie aus dem Nichts mitten im Geschehen erscheinen und Gestalt annehmen lässt. Ist etwa das Gegenteil des Symbols der Teufel? Wenn das freimaurerische Symbol Hilfestellung gibt, den eigenen Weg zu finden, die losen Anschlüsse des Lebensweges miteinander zu verbinden, der Lebensaufgabe gerecht zu werden, dann müsste man inhaltlich unter dem Gegenbegriff von Symbol das Gegenteil annehmen, nämlich alles das, was den ernsthaft Suchenden von seinem eigenen Weg abhält, ablenkt, verwirrt oder auf Irrwege schickt. In den Religionen der Welt wird dieses Ablenken wesenhaft als etwas Eigenständiges und Übernatürliches personifiziert. Als Verwirrer oder Verleumder, Spanisch Diablo. Im Abendland war es die römisch-katholische Kirche, die dieses Wesen zum Teufel machte. Vieles steckte sie innerhalb der vergangenen 2000 Jahre unter dessen Hut und machte seine unterschiedlichsten Träger gleich. Doch hier geht es originär um den Durcheinanderwerfer, Diabolos. Bezieht sich dieses Durcheinanderwerfen auf eine Ordnung, entsteht Chaos. Griechisch Kluft. Das Symbolische entspricht der Ordnung und das Diabolische dem Chaos. Das Symbolische überbrückt die Kluft, das Chaos, das Diabolische und führt den Suchenden zur Ordnung. Der symbolische Weg. Nach populärer christlicher Vorstellung soll der Teufel, Diabolos, ursächlich die Stammeltern Adam und Eva trotz Verbot verführt haben, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Darin sieht man die Ursünde, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Strafe sei folgenschwer für alle Nachkommen, Leid und Tod. Doch ist das wirklich die Ursünde, Oder besteht eine Sünde einfach darin, dass man in diese Welt geboren wird und von einem Zustand in den anderen gelangt, durch Trennung? Der Begriff Sünde kommt auch vom Wort Absonderung. Ein anderer Bezug aus dem norddeutschen Sund, was Landtrennung, Bruch meint, lässt einen ähnlichen Schluss zu. Eine Geburt stellt auch als geistiger Prozess diese Absonderung dar. In der Gnosis, griechisch Erkenntnis, Wissen, wurde der Geist oder die Seele als Abspaltung vom universalen Weltengeist gesehen, vermeintlich getrennt im Körper eines jeden Lebewesens. Schöpfung und der Akt des Zeugens sind ein fortwährender Prozess des Trennens und des Abspaltens. Der erste Sündenfall geschah keinesfalls durch den Menschen. Dies zeigt beispielsweise die griechische Mythologie. Es waren die Götter selbst, die sich voneinander trennten. Sie fielen aus der Ureinheit in die Dualität, in die Welt der Gegensätze. Um einst diesen Sturz aus der Einheit zu unterbinden, das Geborenwerden, versteckte Uranos seine Nachkommen, die 12 Titanen, tief im Bauch Gaias. Uranos wird schließlich entmannt, entmachtet und der Fall ist unaufhaltsam. So teilen sich die Götter untereinander in viele Urprinzipien auf. Einerseits verbleiben sie in lichten Höhen, andererseits steigen sie hinab in die Finsternis der Unterwelt. Nach Guthrie wird im thebanischen Kult Dionysos schließlich von den Titanen zerrissen und verschlungen, worauf sein Vater Zeus sie zu Asche verbrennt, aus der schließlich das Menschengeschlecht entstand. Die Spaltungsproblematik ist auch das Thema um Prometheus, der Qualen erlitt, um den Menschen das Feuer der Schöpfung zu vermitteln. Die antike Philosophie beschäftigte sich eingehend mit der Abspaltung der sterbenden Mysteriengötter. Plutarch, Plotin, Proklos, Damaskios und andere erklären die Zerreißung als eine Art Zeugungsakt, der schließlich einen Geburtsvorgang einleitet. Nach Burckhardt muss sich die Weltenseele für die Entstehung des beseelten Universums aufteilen, um sich mit der Materie in Raum und Zeit zu verbinden. Wie Wolfgang Schärpe darlegt, beziehen sich freimaurerische Symbole auf die Genesis. In ihnen liegt rituell das Bewusstsein fortwährenden Trennens, die Abspaltung aus der Einheit. Diese Symbole bilden den Kern des rituellen Kreislaufs. Ihr Studium und der intuitive Zugang lassen den Freimaurer die Symbole deuten und in sich zusammenfügen. Die königliche Kunst lässt ihn dahin streben, selbst Mittelpunkt zu werden. Heilige Zeichen. Die Empfindung des Getrenntseins wurde philosophisch schon oft in unterschiedlichen Gesellschaften diskutiert. Man stellte sich früher unter anderem die Geburt hier unten auf der Erde als eine Trennung von oben vor. Die Vorstellung, dass die Seele hierzu aus den oberen Sphären herabsteigt, ist nicht selten zu finden. Folglich steigt sie nach dem Verlassen des Körperlichen, der Materie, wieder dort hinauf, in das Geistige. Diese bildhafte Symbolgeschichte findet sich auch in der biblischen Traumversion Jakobs auf dessen Flucht vor Esau, als er die sogenannte Jakobsleiter erblickt. Auf dieser Leiter oder Treppe, die vom Erdboden bis in den Himmel reicht, steigen unablässig Engel hernieder und herauf. Auch Platon war der Idee der Seelenwanderung zugetan. Im christlich dominierten Abendland sprach man darüber nur hinter vorgehaltener Hand. Das Absteigen der Seele ist gleichzusetzen mit dem oben beschriebenen Fall aus der Einheit. Der gefallene Engel ist hierfür stellvertretend und nimmt in Luzifer symbolische Gestalt an. Luzifer meint wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt Lichtträger, Lux, Licht und Ferre, tragen, bringen, und ist an anderer Stelle der Name des strahlenden Morgensterns, des Planeten Venus. Rational kann doch eigentlich ein symbolischer Lichtträger oder Bringer kein Vertreter der Dunkelheit sein. Trotzdem wurde Luzifer im Laufe der Geschichte nach und nach mit dem Teufel gleichgesetzt. Doch auch ein Träger des Lebenslichtes sucht nach seinem Sturz in die Tiefe wieder einen Weg hinauf zum Licht. Gleich wie der Mensch nach seiner Vertreibung, dem Fall aus dem Paradies, wieder seinen Weg zu gehen wünscht, der ihn in seinen Garten führt. Suchen wir nicht auch in diesem Leben unseren Weg, der uns wieder in die Einheit zurückführt? Die Essenz einer symbolischen Vermittlung von Trennen, Verwerfen und wieder zusammenfügen findet sich prägnant schon im Osiris-Mythos der Ägypter. Osiris wird durch seinen Bruder Seth hinterrücks ermordet. Beim ersten Versuch werden 72 Verschwörer angeheuert. Beim zweiten Mal wird die Leiche Osiris schließlich zerstückelt und in alle Himmelsrichtungen verstreut. Isis sucht die Überreste ihres Gemahls und fügt sie wieder zusammen. Einzig der Phallus bleibt verschwunden, weshalb dieser durch einen hölzernen ersetzt wird. Auf diese Weise wird das gemeinsame Kind Horus gezeugt. Der Akt des Zerstückelns, der Zerreißung, mag durchaus martialisch anmuten, doch erkennt zum Beispiel ein Kabbalist an den 72 Mitverschwörern ihm bekannte Parallelen. Der zahlensymbolische Hinweis lässt göttliches Einwirken erkennen, denn er weiß um die 72 Namen Gottes, jeweils bestehend aus 3 Hieroglyphen. Der Osiris-Mythos ist uns aus der Antike zwar als Kosmogonie bekannt, aber den Ägyptern selbst war er in erster Linie ein symbolisches Lehrgedicht. Es handelt sich bei den symbolischen Göttern um Prinzipien, die die unterschiedlichen Wesensanteile des Menschen erklären. Vereinfacht handelt es sich um das Körperliche, Osiris, zum anderen das Geistige, Isis, und schließlich um die Seele, Horus. Im Mythos interagieren sie vielschichtig und bedeutungsvoll miteinander. Kurz, der Prozess der eigentlichen Menschwerdung, dieser Schöpfungsakt, findet somit allegorisch in einem Menschen statt, die Erleuchtung. Auch eine freimaurerische Tempelarbeit führt uns jedes Mal diesen symbolischen Schöpfungsweg vor das geistige Auge. Damit der Mensch zum Menschen wird, muss er das in ihn gesetzte Licht weiter zum Strahlen bringen und seinen Weg finden, der ihn aus der Finsternis zurück in lichte Höhen führt und irdischem entfliehen lässt. Der modernen Zeichentheorie der Semiotik zufolge finden sich Symbole überall. Die alten Symbole der Freimaurerei sind viel mehr als Symbole des Alltags. Sie helfen, Naturprinzipien in sich selbst Wirklichkeit werden zu lassen, Wesensanteile zusammenzutragen, um sich als Mensch zu entfalten. Die Symbole der Freimaurerei verbinden uns mit unserem Weg und sind deshalb dem Worte nach heilige Zeichen. Sie verweisen auf den Weg in die Einheit, den Mittelpunkt, um dafür wieder heil zu werden, im Sinne von wieder ganz. Andere Zeichen, Handlungen, Events oder Gruppen, die uns von unserem inwendigen Weg zu uns selbst ablenken oder uns von unserem Selbst abhalten, sind genau das Gegenteil von symbolisch. Alles das, was uns von uns wegführt, ist demnach diabolisch. Die Essenz des Lebens ist Bewusstsein. Weisheit zu empfinden oder zu finden, ist der tiefe Sinn dieser Symbole. Sie dienen der Markierung eines Weges, einer Pilgerschaft. Erkennen geschieht nicht durch Wissen, also rationales Studium, sondern durch Intuition, die unmittelbare Anschauung. Christliche Mystiker wie Meister Eckhart, der von 1260 bis 1328 lebte, betonten dies stark und verwiesen auf Kontemplation, auf Meditation. Auch Antoine de Saint-Exupéry wies eindrücklich darauf hin, dass das Wesentliche für das Auge unsichtbar sei und nur durch das Herz erfassbar sei. Übrigens, Hinduismus, Buddhismus und andere lehren diese Erkenntnis als Fähigkeit lokalisiert im Herzchakra, in der Form zweier ineinander gestützter Dreiecke, einem Hexagramm. Das Symbol meint begrifflich das Verbinden der Zeichen, die uns unseren eigenen Weg weisen, um schließlich zusammenzubringen, was zusammengehört, unsere verstreuten Wesensanteile. Indem wir uns verschiedenen Szenen des Lebens aussetzen und uns ihnen stellen, finden wir uns. Durch rechtes Handeln meistern wir die Situationen und machen sie uns zu eigen. Die Symbole weisen damit auf den Prozess hin, den man Entwicklung nennt, Situationen lösen. Das Gegenteil von Entwicklung ist die Verwicklung. Geht man seinen Aufgaben aus dem Weg und sucht Hilfe in Vermeidungsstrategien, dann verbleiben Konfliktpotenziale und man verwickelt sich. Ablenkungen aller Art, die uns schließlich vom eigenen Weg abhalten, bewusst oder unbewusst, führen von uns weg und sind demnach diabolisch. Fazit: Freimaurerische Symbole sind keine willkürlichen Zeichen, die sich an ihren Bruchkanten erkennen lassen, nach griechischen Bräuchen. Die alten Symbole der Kathedralenbauer sind nicht für einen irdischen Gebrauch. Sie geben viel mehr Orientierung auf dem geistigen Weg. Sie leiten uns bei der Suche und helfen uns, uns dort zu verbinden, wo wir uns einst getrennt haben, in der Einheit. So sind wir einst zusammengekommen. Die Symbolik, wie sie in der Freimaurerei gepflegt wird, bezieht sich auf heilige Zeichen, heil im Sinne von auf die Einheit abzielend. Heilige Zeichen bildeten einst auch den Mittelpunkt der Religionen. Die Religionen wurden über die Jahrhunderte zu Institutionen und haben sich als solche verselbstständigt. Wohl dem, der seine Zeichen erkennt und ihnen folgt. Ihm liegt ein Weltreich zu Füßen, nämlich er selbst. Er vermag, seine Zeichen von allen anderen zu unterscheiden. Diese Entdeckung macht ihm das Symbol wahrhaftig und begreifbar. Hat er ein Symbol erkannt, reihen sich dahinter alle anderen Symbole auf wie die Glieder einer Kette. Das erste Symbol, das er auf diese Weise entdeckt, erreicht ihn wie das Licht, das die Finsternis nicht ergriffen hat. Dieses Symbol ist für ihn, was für Theseus das Geschenk der kretischen Prinzessin Ariadne war, der rote Faden, der ihn schließlich aus dem Labyrinth des Lebens finden lässt. Die königliche Kunst lehrt uns daher, unsere größtmögliche Achtsamkeit auf die unsichtbaren Verbindungen zwischen den Symbolen zu richten. Hier verläuft der geheime Pfad, der aus der Dunkelheit herausführt. Gelingt diese Anbindung, besteht eine Verbindung über Zeit und Raum hinweg. Anfang und Ende werden ein und dasselbe. Konsequent leiten uns die Symbole zum Wesentlichen, zu uns, zum Selbst, das himmlische neue Jerusalem, die Einheit, der Mittelpunkt der Symmetrie. Was uns von diesem Weg zu uns selbst wegführt oder ablenkt, ist diabolisch, nicht symbolisch. Für die königliche Kunst ist der Weg das Ziel. Wer auf ihrem Pfad wandelt, weiß, dass es nicht im Leben darum geht, das Spiel des Lebens zu gewinnen. Es lässt sich nicht gewinnen. Im Steppenwolf von Hermann Hesse gibt der namenlose Schachspieler dem Im Steppenwolf von Hermann Hesse gibt der namenlose Schachspieler im magischen Theater die Anleitung zum Aufbau der Persönlichkeit. Zuerst lässt er die Einheit der Persönlichkeit im Spiegelbild in viele Ichs zerfallen und wählt daraus die Figuren. Er bringt sie willkürlich auf dem Schachbrett ins Spiel. Aufbaukunst nennt er die Lebenskunst und ändert erneut die Spielpositionen nach seinem freien Willen. Im Leben geht es nie um das Ankommen, denn Ankommen bedeutet Leere. Leben bedeutet, mit Risiken verbunden zu sein. In der Nebenwirkung liegt die Chance und Transformation ist Garantie. Entwicklung setzt das Fallen eines Schleiers voraus, das Ende der Illusion. Nur die Enttäuschung bringt Erwachen. Heilige Symbole können hierbei helfen. Die heiligen Zeichen ermuntern uns, neue Verbindungen einzugehen symbolisch und alte Muster zu lösen diabolisch. Die Alchemie folgert daraus ihr Gesetz löse und binde, das Erkennen des Symbolischen und Diabolischen. Ihre Symbolsprache nannten die Alchemisten die grüne Sprache, an anderer Stelle auch die Sprache der Vögel. Nach Paracelsus sei die Vollendung der Natur und der Gesellschaft die Aufgabe des Menschen. Das einzige Wesen auf diesem Planeten, das zu eigenem Bewusstsein gelangen kann und seine Umwelt entsprechend zu gestalten vermag, ist der Mensch. So verstanden könnte er durchaus als Krone der Schöpfung gesehen werden. Der Mensch muss aber erst einmal für sich selbst in diese Verantwortung gelangen und dann seine Verantwortung als Mensch übernehmen. Die Symbole der königlichen Kunst helfen, wieder in diese Verantwortung zu kommen. Sie schlagen die Brücke in eine vermeintliche Dunkelheit hinein, auf der wir vertrauensvoll und mit Zuversicht voranschreiten dürfen. Werde, der du bist. Oliver Wiesmann ist seit 10 Jahren Freimaurer in der Loge zur Freiheit im Orient Bad Homburg. Seine 2018 erschienene ikonologische Forschungsarbeit »Der grüne Strahl im Straßburger Liebfrauenmünster« erklärt ein bislang rätselhaftes Lichtphänomen als ein architektonisches, dreidimensionales Symbol. Schon von Berufswegen beschäftigt sich der studierte Kommunikationsdesigner mit der gestalterischen Entwicklung von Zeichen und deren Wahrnehmung. Bei der inhaltlich-kommunikativen Beurteilung kommen ihm akademische Kenntnisse der Philosophie und der Literaturgeschichte zugute. Er ist Creative Director einer Frankfurter Werbeagentur.